mit Katrin Ohlendorf. Heute zwischen Berlin und Istanbul, der Stolz in seiner interkulturellen und intergenerationalen Dimension von Haji Halil Uslucan. Der Vortrag wurde am 28. Januar 2011 im Rahmen der Tagung Proudly Presenting Pride Between Arrogance and Self-Respect des Einstein-Forums gehalten, in der das Phänomen Stolz näher beleuchtet wurde. Nachdem wir vergangene Woche bereits Tagungsbeiträge zum Stolz im Sport, zur Ambivalenz des Stolzes und zur psychologischen Natur dieses Gefühls gehört haben, machen wir heute weiter mit Forschung zu kulturellen Differenzen von Stolz. Konkret stellt Uslucan Ergebnisse einer Studie vor, die im Rahmen des Forschungsclusters Languages of Emotions durchgeführt wird. Darin werden Unterschiede im Erleben, dem Ausdruck und der Regulation der Gefühle Stolz, Scham und Ärger in der deutschstämmigen und türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland und der Türkei untersucht. Die zentrale Frage lautet, inwieweit hierbei kulturelle Faktoren eine Rolle spielen. Uslucan verspricht sich von dieser kulturvergleichenden Studie unter anderem ein besseres Verständnis der Emotionen der jeweils anderen Gruppe und Auskünfte über eine mögliche emotionale Anpassung von Migranten an Einheimische. Haji Halil Uslucan ist seit August letzten Jahres wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung. Gleichzeitig übernahm der türkischstämmige Psychologe die Professur für moderne Türkeistudien an der Universität Duisburg-Essen. Hören Sie nun also seinen Vortrag zwischen Berlin und Istanbul, der Stolz in seiner interkulturellen und intergenerationalen Dimension.
Das ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit Professor Michael Leit, mit Frau Dr. Lischetzke, mit Frau Professor Röttger Rössler und mit unserem Partner in Istanbul, Herrn Professor Dirmenceoğlu, gemeinsam durchführen. Die beteiligten Institutionen, Sie sehen, das ist die FU und das Exzellenzcluster Languages of Emotions, wo genau sozusagen Emotion, Emotionskodierung und Emotionsausdrücke eine zentrale Rolle spielen. Das Projekt heißt Ehre und Schande, Scham, Stolz und Ärger, Untersuchung zu Normen für das Erleben, den Ausdruck und die Regulation selbstbezogener Gefühle bei deutsch- und türkischstämmigen Bevölkerungsgruppen. Es ist also sehr langatmig, aber letztlich sozusagen sind zentrale Begriffe Ehre, Scham, Stolz, Ärger. Das ist angesiedelt im Cluster kulturelle Kodierung von Emotionen. Die Grundidee ist, dass wir hier multidisziplinär an diese Fragestellung herangehen, sowohl mit psychologischen als auch mit ethnologischen Fragestellungen. Also gerade Frau Röttger Rössler als Ethnologin und ihr Team arbeiten mit an dieser Befragung. Wir arbeiten mit Frau Lischetzke und Herrn Professor Heidt zusammen sozusagen an der psychologischen Dimension. Auf der einen Seite eine Erhebung in Berlin und in Istanbul durchzuführen und auf der anderen Seite, was die ethnologische Dimension betrifft, Feldforschung in Hamburger Schulen, wo Martin Wertenbruch darüber promoviert, was denken türkische und auch deutsche Jugendliche über Ehre, über Scham, über Schande, über Stolz. Im Schulalltag, in welchen Situationen wird das relevant? Ja, die theoretischen Annahmen, die unserer Befragung, unserer Studie zugrunde liegen, inwieweit beeinflussen kulturelle Faktoren die Vorstellung von idealen Affekten, von idealen Emotionsausdrücken, aber auch idealen Emotionsregulationsformen und aus der Gesundheitspsychologie die Frage aufgreifend, wie wirken sich Diskrepanzen aus zwischen idealem und realem Affekt? Das heißt, wie hätte ich eigentlich in der Situation mich fühlen müssen, sollen, wenn ich einigermaßen korrekt normsozialisiert bin und wie habe ich mich tatsächlich gefühlt? Es gibt einige Befunde aus der Gesundheitspsychologie, die davon ausgehen, wenn es zu diskrepant ist, dass es eher sozusagen nachteilig, negativ für das Erleben sich auswirkt, wenn Menschen normabweichende Emotionen, Affekte haben. Und inwieweit unterscheiden sie sich sozusagen zwischen türkisch- und deutschstämmigen Gruppen? Warum die türkische Stichprobe? Ich denke, es hat durchaus pragmatische, aber auch außerhalb der Psychologie auch integrationspolitische, sozialpolitische Dimension. Die türkischen Migranten sind mit rund 3 Millionen in Deutschland die stärkste sozusagen Migrantengruppe auf eine Nation bezogen. Sonst mit über 4 Millionen sind Aussiedler, aber sie sind sozusagen aus verschiedenen Nationen kommend. Deshalb als eine quasi Nation Türken die größte Gruppe und über die Integrationsdebatte ist ja seit Juni letzten Jahres ja sehr heiß gekocht. Gerade über diese Gruppe meint man, dass dort die größten kulturellen, deutlich größere kulturelle Distanzen bestünden und deshalb auch davon ausgegangen wird, dass Erlebensformen, Ausdrücke auch dieser Erlebnisse dort am weitesten zu der einheimischen Bevölkerung bestehen. Das heißt, deshalb für uns die Frage, inwiefern bestehen Unterschiede zwischen Türken in der Türkei und Türken hier? Das heißt also, welche Veränderungen gehen mit einer Migration einher? Gibt es sozusagen auch auf einer emotionalen Ebene Fragen von Adaptation oder möglicherweise Konflikte? Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch gucken, gibt es Kulturunterschiede, das heißt sozusagen Deutsche und Türken vergleichen, aber auch deutsche und türkische Migranten. Wenn man einen Schritt zurückgeht, könnte man sagen, mit so einem Design kann man schauen, sind es sozusagen eher Kultureffekte oder auch Kontexteffekte. Beispielsweise, wenn sich zeigen sollte, dass deutsche und türkische Migranten hier in ihrem emotionalen Erleben viel näher sind als Türken in der Türkei, könnte man sagen, das sind vielleicht Kontextvariablen. Oder es zeigt sich, dass türkische Migranten und Türken in der Türkei viel enger beieinander sind und Deutsche sozusagen sich von Deutschen eher abgrenzen. Dann könnte man vermuten, es seien vielleicht sozusagen kulturelle Variablen deutlich stärker wirksam. Also quasi Kontext versus Kulturaspekte differenziert. Im Forschungsprojekt stehen drei zentrale Emotionen im Fokus: Scham, Stolz und Ärger. Wir haben innerhalb der Befragung auch nochmal sozusagen verschiedene Reaktionsformen auf diese Situation versucht zu differenzieren. Also beispielsweise, wie kann man auf eine Ärgersituation reagieren? Man kann beschimpfen, kann bedrohen, schubsen, zuschlagen, Feedback geben, darüber hinweg lachen, grübeln. Was hat er gemeint? Warum ist das so? Dasselbe auch auf eine Schamsituation. Man kann erröten. Also gerade im Türkischen gibt es eine stehende Wendung. Utanmak, allanmak. Wenn man das wörtlich übersetzt, ist Alttürkische vor Röte strahlen. Distanzierung, in Verlegenheitssituationen geraten. Man kann gelassen damit umgehen mit einer Schamsituation. Man kann es irgendwie umattribuieren, aber auch humoristisch auffassen. Oder dasselbe auch mit Situationen des Stolzes, narzisstisch den Stolz hervorkehren, aber auch abwerten, sozusagen die eigenen Leistungen auch abwerten. Aber auch das Mitteilen, kognitive Aufrechthaltung durch Kommunikation, durch Teilen, also einfach die Leistungen sozusagen, quasi den Gegenstand des Stolzes kommunizieren. Und, also diese positive Rumination, man sonnt sich sozusagen, labt sich in den eigenen Erfolgen, denkt immer wieder darüber nach, vorm Einschlafen, Mensch, wie gut war ich heute, was weiß ich, beim Sport, der Beste, der Schnellste. Also auch das ist eine Form quasi kognitiver Aufrechthaltung durch das Nachdenken, durch positive Rumination. Insbesondere für die türkische Gesellschaft, für die türkische Kultur wird angenommen, dass es zu den Gesellschaften zählt, in denen Scham und Stolz stark betont werden. Deutschland dagegen gilt eher als ein Land Emotions of Low Visibility, das heißt also, man versucht das nicht so sehr zu zeigen. Es ist sozusagen äußerlich deutlich weniger sichtbar mit Stolz, auch der eher bescheidene Umgang mit Stolz. Scham und Stolz sozusagen als Self-Conscious Emotions, wo das Selbst im Fokus steht und Ehre, warum haben wir Ehre mit aufgenommen? Gerade Ehrverletzungen als wichtige Ärgerauslösungssituation gezählt werden. Gerade Ehre und Scham wird verstanden als sozial fundierte symbolische Kategorien, die aber eng sozusagen mit den Wert- und Normvorstellungen einer Kultur verknüpft sind und Emotionen möglicherweise affektive Korrelate dieser Normen, dieser Werte sich verstehen lassen. Gerade im Erleben von Scham, Stolz ist die Überzeugung einer Person von sich selbst zentraler Gegenstand. Man könnte als kontrastierend sagen, beispielsweise bei dem Affekt Neid und Eifersucht eher nicht, auch wenn ich derjenige bin, der Neid oder eifersüchtig ist, aber dann ist sozusagen Gegenstand nicht ich, sondern der Gegenstand, worüber ich eifersüchtig bin. Anders dagegen bei Scham und Stolz ist es die Person selbst, zentraler Fokus dieser Emotion. Eine Autorin, Taylor, sagt, Zugehörigkeit, also dieses Belonging sozusagen als ein zentraler Aspekt des Stolzes, also proud of, auf der einen Seite der Gegenstand ist wertvoll, schätzenswert. Wir sind nicht über etwas stolz, über die deutsche Geschichte sozusagen, oder Teile der deutschen Geschichte sind wir nicht stolz, weil wir sagen, das ist nicht unbedingt gut gewesen. Das ist sozusagen moralisch nicht schätzenswert. Als zweiten Schritt, es gibt eine Beziehung, das Belonging, das heißt, ich gehöre irgendwie dazu, zu diesem Etwas. Und wenn man noch enger sozusagen stolz, auch im Sinne von gerechtfertigtem Stolz, worauf können wir berechtigterweise stolz sein? Und man könnte sagen, berechtigterweise können wir stolz sein, wenn wir an der Hervorbringung dieses schätzenswerten Etwas auch mitbeteiligt waren oder mitverantwortlich dafür sind, dann können wir sagen, das ist okay, das ist sozusagen auch moralisch gerechtfertigt, dass du stolz bist, weil du an dem Prozess beteiligt warst. Aber bei der Frage Nationalstolz ist das natürlich sofort ein Aspekt, ja, wie weit war ich beteiligt daran, dass ich von diesen Eltern stamme oder in einem oder einem anderen Land geboren worden bin? Eigentlich ja nicht. Vielleicht zwei, drei Aspekte noch zum sozialen Kontext. Gebundene oder eher ungebundene Emotionen nach Markus und Kitayama. Den Aspekt zu Ärger lasse ich jetzt weg. Auch das ist, glaube ich, mehrfach gesagt worden, dass es kulturspezifische Feeling und auch Display Rules gibt, wie so etwas ausgedrückt wird. Ich komme zum zweiten Punkt, zu der Frage sozusagen zu den Annahmen bezüglich der Migrantengruppe, die wir untersuchen. Insbesondere bei Fragen der Migration, wenn es um Transmission von Emotionen, Normen, Werte geht, gibt es zwei zentrale Annahmen. Auf der einen Seite die sogenannte Substitutionshypothese. Hier wird davon ausgegangen, dass Eltern, sozusagen jetzt Migranten in einem anderen kulturellen Kontext, die Wertesozialisation des sozialen Umfeldes kompensieren müssen, weil sie nämlich nicht davon ausgehen können, dass die soziale Umwelt an denselben Werten beteiligt ist, dieselben Werte hervorkehrt. Und wenn sie Interesse an Cultural Transmission haben, sozusagen, dass ihre eigenen kulturellen Werte weitergegeben werden, dann können sie auf die koedukative Funktion nicht mehr zurückgreifen, sondern müssen selber viel intensiver ihre eigenen kulturellen Werte weitergeben. Das ist ein Thema, womit ich mich selbst auch beschäftige, mit der Frage islamischen Religionsunterricht, islamischer Werteerziehung. Wenn beispielsweise Eltern interessiert an einer Religiosität ihres Kindes als Migranten in Deutschland sind, dann können sie ja nicht davon ausgehen, dass die soziale Umgebung an denselben religiösen Idealen teilhat. Das heißt, die Folge für Eltern ist, sie müssen zu Hause viel stärker eine intensivere religiöse Sozialisation durchführen, um sozusagen fehlende Angebote der sozialen Umwelt zu kompensieren. Diese selben Eltern würden möglicherweise in ihren Herkunftsländern, also sei es beispielsweise in der Türkei oder in arabischen Ländern, viel weniger islamisch erziehen. Warum? Sie können davon ausgehen, dass die soziale Umgebung eigentlich diese Art der Erziehung mitträgt. Das heißt, wenn ich sozusagen interessiert bin, dass mein Kind muslimisch aufwächst, müsste ich in Deutschland viel eher sagen, also pass auf, wenn du bei Kaisers einkaufst, dass da kein Schweinefleisch ist. Oder du kaufst bei dem Metzger ein, wo also Koscher sozusagen verkauft wird. Das müsste ich in der Türkei nicht. Das ist so gemeint mit Substitution. Eltern müssen sozusagen das ergänzen. Eine andere Hypothese, die im Kontext von Migration auch Beachtung findet bei der Frage der Wertetransmission, die sogenannte Funktionalitätshypothese. Hier wird eher davon ausgegangen, dass wenn der neue kulturelle Kontext so sehr divergiert, das heißt, dass es eine große kulturelle Distanz gibt, dass bestimmte mitgebrachte Werte irgendwann dysfunktional werden. Also hier taugen sie nichts. Sie dienen hier nicht dazu, um so etwas wie sozialen Status aufrechtzuerhalten, Zugang zu bestimmten Ressourcen zu haben, dass diese Werte dann sich abschleifen, dysfunktional werden und vor diesem Hintergrund die Transmissionsrate zwischen Migranteneltern und ihren Kindern viel geringer ist als zwischen Einheimischen. Das heißt also, wenn man dieser Hypothese folgt, ist so das berühmte zwischen zwei Stühlen sitzen. Das heißt sozusagen, Eltern haben andere Wertvorstellungen, aber Kinder erkennen diese nicht mehr als funktional. Und die Transmission zwischen elterlichen Wertvorstellungen und Kindern ist deutlich geringer, als sie beispielsweise bei Einheimischen wäre. Das ist der Hintergrund auch unserer Annahmen. Wir wollen quasi beide Hypothesen testen. Und mit Blick auf die türkische Gruppe, auf die Gruppe der türkischen Jugendlichen, da gehen wir davon aus, dass dort eine starke Stolzausprägung da ist. Ich habe vorhin erwähnt, die türkische Gesellschaft gilt als eine, in der Stolz, in der auch Nationalstolz durch und durch positiv belegt werden. Es hat natürlich auch mit der Entstehung des modernen Staates Türkei zu tun, seit 1923, was ja aus einem Selbstverständnis, aus einer Befreiung in doppelter Hinsicht, Befreiung aus einer Belagerung und auch einer Befreiung aus einer alten osmanischen Last. Deshalb sozusagen Stolz für die neue Nation, für sozusagen das Neue, um ein höheres Commitment, höhere Identifikation auch mit dieser neuen Nation zu schaffen. Wir sehen, also ich zeige Ihnen auch zwei, drei einige Bilder, wir sehen Atatürk, den Staatsgründer, der ja quasi nicht nur die Semiotik des Denkens ändert, das heißt, indem er ein neues Alphabet einführt, die arabischen Schriftzeichen zugunsten des lateinischen Alphabets verändert, sondern auch sozusagen die Zeichen auf den Körpern verändert, das heißt die Bekleidungsmode-Revolution letztlich auch durchführt und die Idee, den neuen Menschen sozusagen stolz zu machen auf die neue Nation.
Sie hören den Vortrag zwischen Berlin und Istanbul, der Stolz in seiner interkulturellen und intergenerationalen Dimension des türkischstämmigen Psychologen Hacı Halil Uzlucan. Gehalten hat er ihn am 28. Januar 2011 im Rahmen der Tagung Proudly Presenting Between Arrogance and Self-Respect im Einstein Forum in Potsdam. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Um das zu untersuchen, haben wir folgendes methodische Design gehabt, dass wir Schüler, Eltern, also deshalb sozusagen das dyadische, deutsche Schüler und deren Eltern befragen. In Berlin dann türkische Migranten in Berlin, jeweils 80 Schüler und deren Eltern. Und dieselbe Stichprobe auch in Istanbul durchführen wollen, also insgesamt 480 Probanden in einer Studie haben, sowohl mit einem Fragebogen standardisiert als auch mit halbstrukturierten Interviews, um nicht nur so etwas wie die Bedeutung von Scham, Stolz vorzugeben, sondern auch zu eruieren, was Jugendliche selber darunter verstehen. Beispielsweise, ich habe jetzt einige Aspekte zur Konstruktion des Stolzes. Auf der einen Seite fragen wir sozusagen nach realem Erleben dieser Emotion und Reaktion darauf, anhand von 6 Vignetten, die für Schüler in dieser Altersphase relevant sind. Und im zweiten Teil, darüber werde ich nicht berichten, ist die Frage sozusagen eher das ideale Erleben und die Reaktion darauf. Das heißt, was meinst du, wie hättest du aus deiner Sicht, aus der Sicht deiner Eltern, aber auch aus der Sicht deiner Freunde in dieser Situation reagieren sollen? Beispielsweise, also wie sehr meinst du, sollte man sich in dieser Situation ärgern, schämen, stolz zu sein? Vorher fragen wir, wie sehr hast du dich darüber geärgert, warst stolz und so weiter. Und welches Verhalten glaubst du, fänden deine Freunde richtig? Also um zu schauen, sozusagen, wo sind da die Diskrepanzen zwischen eigenem Erleben, also realem Affekt und idealem Affekt. Und im Interviewleitfaden gehen wir auf Aspekte ein, welche Situationen rufen Scham, Stolz, Ärger hervor. Das heißt also, die Idee ist sozusagen sowohl eine Emic- als auch eine Ethik-Perspektive. Sowohl vorzugeben, als auch kulturimmanent zu eruieren, welche Reaktion bzw. welche Emotion wäre angemessen hier. Möglicherweise ist ja das ist sozusagen die Schwierigkeit, der methodische Haken vieler, auch quantitative Studien, dass es sehr stark, also diese Ethik-Perspektive, von einem Universalismus ausgehen und Aspekte vorgeben und dann daraufhin Differenzen feststellen. Möglicherweise wird aber in dieser Situation gar nicht Scham oder gar nicht Ärger die angemessene Reaktionsform gewesen. Also deshalb versuchen wir hier das auszugleichen, indem wir sowohl eine Emic- als auch eine Ethik-Perspektive haben, auch eruieren wollen, was Schüler selber unter Ehre, Ehrbedrohung verstehen. Ich habe vorhin gesagt, insbesondere die türkische Gesellschaft gilt als eine, in der eine starke Stolzsozialisation stattfindet. Wer mal in der Türkei war und vielleicht durchs Land gereist ist, auch Möglichkeit hatte, auch in die Schulen mal reinzugehen. Es gibt keine Schule, in der nicht sozusagen eine Büste von Atatürk mit genau mit diesem Spruch "Ne mutlu Türküm" diyene. Wie stolz, wie glücklich, jetzt, das ist sozusagen sehr, sehr weit zu interpretieren. Wie stolz für den, der sich Türke nennen darf. Das sehen Sie sowohl, wie Sie hier sehen, auf offenem Feld quasi eingraviert in die Landschaft, in den Boden, Ne mutlu Türküm diyene. Aber das sehen Sie auch zwischen zwei, jetzt während des Ramadans, zwischen zwei Minaretten, sozusagen auf offener Straße, Ne mutlu Türküm diyene. Wie stolz für den, der sich Türke nennen darf. Etwas, das Atatürk 1925, sozusagen 2 Jahre nach der Republikgründung, in einer der Büste wurde das festgehalten und seitdem ist das eines der gängigen Sprüche beziehungsweise der gängigen Marker, die uns immer wieder erinnern sollen, also sei stolz sozusagen auf diese Zugehörigkeit. Das ist ein Aspekt im Alltag, quasi Stolzsozialisation im sichtbaren Alltag. Ein anderer im pädagogischen Bereich, auch das ist ein Zitat Atatürks, was in Schulen mehrfach Türk ön çalış güven, also Türke, rühme dich, sei stolz, arbeite und vertraue. Wenn man jetzt wohlwollend interpretieren wollte, moralisch sozusagen korrekt, könnte man sagen, der Stolz müsste am Ende sein. Also sei selbstwirksam, vertraue, arbeite, also tu was dafür und sei stolz, quasi auf die Leistung. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Öl, Challisch, Gewinn. Also rühme dich, sei stolz, arbeite und vertraue. Ein anderer Aspekt, sozusagen Denkmal einer starken Affektsozialisation, also Stolzsozialisation, die Nationalhymne. Viele der Nationalhymnen sind sozusagen erzeugen starke Gefühle, starkes Commitment. Ich habe Ihnen nur zwei Strophen mal jetzt mitgebracht, die erste und die siebte. In der Regel in der Türkei, also jeder Unterrichts-, also jeder Tag sozusagen in der Schule, beginnt mit einem stehenden Aufsingen der Nationalhymne, meistens die ersten beiden Strophen, manchmal zu bestimmten Anlässen, aber auch alle 10. Die Nationalhymne ist sehr stark sozusagen affektbegleitet, zum Teil in einem Türkisch, was heute viele Türken gar nicht verstehen, weil sie sozusagen seit 1923, also sehr stark dieses Osmanische, Alttürkische noch hat. Also Korkmaz, Sönmez, Beşafakladev, Zeynel Sancak, Sönmez, Yurdum, Üstüne, Tenen, Sonacak und so weiter. Also es ist nur poetisch natürlich nicht so eine schöne Übersetzung. Fürchte nicht, diese wehende rote Fahne kann nicht vergehen, solange auch das allerletzte Feuer herrt. Also Ocak ist sehr weit zu deuten, das in der Heimat brennt, nicht erloschen ist, also solange es sozusagen noch irgendeinen lebendigen Funken gibt. Sie ist der Stern meines Volkes, also sozusagen die Fahne. Mein ist sie allein, meinem Volke gehört sie. Die siebte Strophe, die ist noch schwerer sozusagen zu übersetzen. Kim bu cennet vatanuna olmaz ki feda. Wer würde sich nicht hingeben, wer würde sich nicht als Märtyrer anbieten für dieses Land? Şüheda, Fışkıracak Toprağı Sıksan Şüheda, ist also aus dem Arabischen sozusagen Mehrheit von Şehit, also der Märtyrer. Märtyrerquellen aus allen Erdteilen, wenn man sozusagen quasi die Erde öffnen würde. Canı, Cananı, bütün varım aslında hüta, also mein Leben und meine Geliebte. Canan ist das Liebste oder die Geliebte. Alles, was ich habe, soll mir Gott nehmen. Aber etmesin tek vatandan beni dünyada cüda. Er kann mir alles nehmen, aber nicht mich von der Heimat entfernen. Eine starke sozusagen eine Bindung an die Heimat, an Stolz, an Nationalstolz. Wenn sich im letzten Jahr an das Deutschland-Türkei-Spiel erinnern in Berlin, Mesut Özil wurde von einer Reihe von türkischen Zuschauern reihenweise ausgepfiffen, als er den deutschen Nationalhymne sang und er hat zwar, ich glaube, auch die türkische mit und weil er sich entschieden hat, für Deutschland zu spielen. Also solchen Aspekten sozusagen, so Nationalität, Nationalstolz, Aspekte, wo starke Affektsozialisation stattfindet. Ein weiteres Denkmal, ich selbst bin nur die ersten beiden Jahre in der Türkei zur Schule gegangen, also ab der dritten Klasse in Deutschland beschult worden. Das finden Sie fast in jedem türkischen Schulbuch. Atatürks Rede an die Jugend, 10 Jahre nach der Republikgründung. Sie ist auch übersetzt, nicht so poetisch, also an die türkische Jugend. Deine erste Pflicht ist es, auf immer die türkische Unabhängigkeit und die Republik Türkei zu beschützen und zu verteidigen. Und dann macht er so eine große sozusagen weltpolitische Auslassungen. Aber die letzte Passage ist interessant. Also egal, was passiert und mag der Gegner sozusagen noch so stark sein und so weiter, selbst unter diesen Umständen und Bedingungen, also auch wenn alles quasi scheitern sollte, ist es eure Pflicht, die türkische Unabhängigkeit und die Republik wiederherzustellen. Und gerade der letzte Satz, denke ich, der ist entscheidend für eine starke Affektsozialisation. Die Kraft, die du dazu benötigst, ist in dem edlen Blut, das in euren Adern fließt, enthalten. Also du brauchst keine externe Hilfe. Sozusagen qua Blut, qua Zugehörigkeit hast du die Kraft und auch deshalb sozusagen die Pflicht, dieses Land zu verteidigen. Als ein Aspekt von starker, ja, Moment von Affekt- und Stolzsozialisation. Ein weiteres, und dann mache ich mit dem Thema auch Schluss, Artikel 301, sozusagen der Paragraph, der das Türkentum quasi schützt und auch Beleidigung des Türkentums unter Strafe stellt. Das ist insofern interessant, als bekannte Schriftsteller wie Orhan Pamuk und auch andere Journalisten gerade dieses Paragraphs oder dieser Beleidigung, angeblichen Beleidigung willen, auch strafrechtlich belangt wurde. Warum ist es interessant? Gerade an Orhan Pamuk kann man diese Widersprüche sehr schön zeigen. Auf der einen Seite ist die Türkei ja bemüht, in den Augen Europas gut dazustehen. Und mit Orhan Pamuk hatten sie endlich eine Gelegenheit, der gesamten Welt sozusagen proudly presenting, sich als eine stolze Nation zu zeigen, als ein Nobelpreisträger. Was macht dieser?
sozusagen, den man eigentlich auserkoren hätte, zu sagen, schaut, wir haben auch sozusagen Dichter und Denker, der geht kritisch mit der türkischen Geschichte um. Also sozusagen, wo Stolz aufgebaut wird, wo man endlich mal eine Gelegenheit hätte, sich der Welt als eine stolze Nation zu präsentieren, es ist verpufft, auch unter Intellektuellen. Das ist ganz interessant gewesen, die sozusagen nachträglich dann Orhan Pamuks Leistungen, literarische Leistungen, ja, versucht haben zu entwerten, dass er stilistisch ja doch nicht so gut sei und so weiter. Eigentlich dieser Nobelpreis, ja, wie so ein Ausländerbonus sozusagen, Türkenbonus oder ein kritischer Bonus sei, weil er sozusagen hart mit der Türkei ins Gericht gegangen ist, aber nicht aufgrund seiner Leistungen. Gleichzeitig aber, und dann mache ich tatsächlich sozusagen mit dem theoretischen Teil Schluss, auf der einen Seite sehen wir die neuere türkische Geschichte, die sehr stark darauf aus ist, so eine Hervorkehrung des Stolzes, ja, so dieses proudly presenting. Auf der anderen Seite, wenn wir sozusagen die längere türkische Geschichte im Auge haben, quasi die islamische Geschichte, im islamischen Selbst- und Menschenverständnis hat Stolz eigentlich keinen Platz. Der Mensch ist Geschöpf Gottes, er hat dankbar zu sein, er hat demütig zu sein, er hat gehorsam zu sein. Also Gehorsam ist sozusagen eher die zentrale Erziehungsziel. Ja, der Mensch ist eingefasst in so eine umfassende Gehorsamsstruktur. Natur ist gegenüber Gott gehorsam, der Mensch ist sozusagen Gott gehorsam. Innerhalb der Erziehung gibt es Gehorsamsstrukturen, Kinder ihren Eltern, Eltern ihren eigenen Eltern und so weiter. Das heißt, Gehorsam ist dort quasi zentraler Aspekt, nicht so sehr der Stolz. Also das ist, glaube ich, mit einem Aspekt, weshalb ich mir auch schwer tue zu sagen, von der Türkei als eine stolz sozialisierende Gesellschaft zu sein. Auf der anderen Seite haben wir das islamischen Widerpart, eher Aufruf zur Mäßigung und zur Bescheidenheit. So, ich komme zum vierten und möglicherweise letzten Punkt. Einige Ergebnisse aus der Studie, die wir durchgeführt haben. Sie sehen sozusagen die Stichprobe. Wir sind auf 80 fast gekommen. Also bei den Türken in der Türkei haben wir nur 79 Verwertbare gehabt. Es waren Jugendliche im Alter von zwischen 14 und 15. Sie sehen also sehr homogen. Was wir im Vergleich von Deutschen und Deutsch-Türken haben, eine gewisse Schieflage bei den Bildungshintergründen. Seien Sie nicht erstaunt, dass wir 30 in der Grundschule in der Türkei haben. In der Türkei war das Bildungswesen so organisiert, dass bis 1998 nur eine 5-jährige Schulpflicht gab. Seit 1998 gibt es eine 8-jährige Schulpflicht. Das heißt sozusagen die ersten 8 Jahre, 5 plus 3 ist zusammengelegt worden. In einigen Schulen ist es so, dass man halt 8 Jahre in dieselbe Schule geht. So, dass es also Ilkokul erste Schule ist. Also es sind keine, die sind nicht mehrfach hängen geblieben oder so, sondern die sind in der 7., 8. Klasse. Aber es gibt auch Lise, also Gymnasium, so dass wir also fast 49 auf Gymnasium haben, 30 auf der Primarschule. Bei den Deutschen 32 Gesamtschule, 43 Gymnasium. Bei den Türkischen haben wir etwas geringeren Anteil an Gymnasiasten in der Stichprobe. Ich will Ihnen aus den 6 Vignetten einige exemplarische Ergebnisse vorstellen. Beispielsweise haben wir eine Vignette, wo wir denken, das sei typisch für Schüler, eine Stolzsituation, also wo Stolz zu empfinden relevant wäre. Bei einem Referat, zum Beispiel einer Buchvorstellung vor deiner Schulklasse, du bist gut vorbereitet, kannst auf alle Fragen richtig antworten und wirst sozusagen auch gelobt. Ja? Ärgert dich diese Situation? Wie sehr? Schämst du dich in so einer Situation? Wie stolz bist du in so einer Situation? Dass das eine Stolzsituation ist, merken Sie daran sozusagen, der Aspekt beim Stolz ist am stärksten ausgeprägt und am stärksten bei sowohl Deutsch-Türken als auch Türken. Bei den Deutschen ist der auch, aber nicht so stark. Wir haben nochmal geguckt, geschlechtsspezifisch sind die Unterschiede kaum. Es gibt bei dieser Situation keine signifikanten Unterschiede, aber tendenziell haben türkischstämmige höhere Stolzausprägungen als Deutsche, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen. Wir haben darüber hinaus befragt, wie reagierst du denn bei so einer Situation? Ja, das eine ist sozusagen, wie stark erlebst du das? Und das zweite, wie reagierst du? Und hier stellt man fest, bei der Reaktion, sowohl die türkischstämmigen, also die türkischen Migranten, Deutsch-Türken, als auch die Türken in der Türkei, dass wir dort signifikante Unterschiede feststellen bei der Bewunderung, beim Wunsch nach Bewunderung. Ich genieße die bewundernden Blicke der anderen. Da sehen wir sozusagen deutlich starke Unterschiede. Das heißt, die Deutsch-Türken und Türken sind einander viel näher in der Reaktion als die Deutschen. Bei den anderen Reaktionsweisen, über den Erfolg zu scherzen oder den Erfolg herunterzuspielen, sind die Unterschiede nicht mehr signifikant. Aber ganz stark sozusagen, also im Wunsch nach Bewunderung. Dann eine weitere Vignette, wo eine andere Emotion quasi ausgelöst werden soll, bei einem Referat vor deiner Schulklasse und so weiter. Du bist nicht genug vorbereitet, kannst auf keine Frage eine richtige Antwort geben, ist ganz still im Raum und keiner schaut dich mehr an. Wie sehr ärgert dich diese Situation? Auch das ist vielleicht für Schüler typisch. Wie sehr schämst du dich? Wie stolz bist du? Interessant ist, wir haben ja vermutet, dass es eine Ärgersituation für Deutsche ist oder eine Schamsituation mehr. Ärger war dominant. Für Türken in der Türkei, für türkische Jugendliche war der Ärger nicht so groß. Aber für sie war Scham deutlich relevanter, sozusagen relevanter in dieser Situation, Scham zu empfinden. Keiner schaut einen an, man brüskiert sich quasi in so einer Situation. Bei der Frage sozusagen, und das ist eine spezifische Stolzsituation, du bist mit Freunden unterwegs, also dieses Belonging of Zugehörigkeit zu Eltern, du bist mit Freunden unterwegs und diese äußern sich sozusagen bewundernd und lobend über deine Eltern. Das heißt, es gibt eine Beziehung des Belonging. Wie sehr ärgerst du dich, wie sehr schämst du dich darüber, wie stolz bist du? Was man feststellt, insbesondere für Türken in der Türkei, ist das sozusagen eine exemplarische Stolzsituation, aber auch für türkische Migranten. Für Deutsche ist das etwas geringer. Also es gibt signifikante Unterschiede bei Ärger zwischen Deutsch-Türken und anderen Gruppen, hochsignifikante bei Stolz. Kommt zum letzten Punkt, zu der letzten Vignette. Du hast dein Referat gut vorbereitet, hältst es vor deiner Schulklasse, du wirst auch gelobt, aber in der Pause hörst du, wie Mitschüler das Gerücht sozusagen verbreiten, du hättest das ganze Referat aus dem Internet heruntergeladen, was nicht stimmt. Das ist sozusagen quasi deine Leistung und deine Leistung wird geschmälert. Wie sehr ärgerst du dich, wie sehr schämst du dich, wie stolz bist du? Auch hier hochsignifikante Unterschiede bei Scham zwischen Türken und den anderen Gruppen und auch signifikante Unterschiede beim Stolzerleben zwischen Türken und den anderen Gruppen. Kommt zur vorletzten Folie. Wie verhältst du dich in so einer Situation? Quasi, wenn andere deine Leistungen zu Unrecht herunterspielen. Sie schauen, die Standardabweichungen sind zum Teil sehr groß. Das heißt, es ist ein Hinweis, dass möglicherweise Moderatorvariablen hier relevant sein könnten, die die Ausprägung unterschiedlich beeinflussen. Dem sind wir nachgegangen. Das heißt, beispielsweise geguckt, gehen Jungs und Mädchen anders mit so einer Situation um, wo ja rufschädigende Gerüchte verbreitet werden. Also Sie sehen sozusagen, der stärkste Umgang bzw. der häufigste Umgang, das direkt zu kommunizieren. Ich sage Ihnen ganz offen, dass es nicht stimmt, dass Sie das nicht behaupten sollen. Aber auch so etwas wie, ich verhalte mich ruhig, damit es keinen Streit gibt. Also das Ganze herunterzukochen. Wenn man das nochmal geschlechtsspezifisch deutet, auch hier aktives Zugehen ist dominante Bewältigungsstrategie. Aber wir sehen doch schon Geschlechtsunterschiede, und zwar dahingehend, dass beispielsweise aggressiv auf so eine Situation zu reagieren, bei deutschen Mädchen kaum vorkommt. Bei türkischen etwas und bei türkischen Jungs am stärksten. Auch das sozusagen ein Aspekt ist, auf so eine rufschädigende Reaktion, bis auf rufschädigende Gerüchte auch aggressiv zuzugehen. Aber aktives Zugehen ist die dominante Bewältigungsstrategie. Letzter Aspekt, Umgang mit Elternstolz. Auch dort, während Stolz bei dem Referat tendenziell die türkischen Jugendlichen in der Türkei die höchsten Werte haben, war das nicht signifikant, aber signifikant war das sozusagen Stolz auf die eigenen Eltern bzw. auf bewundernde, lobende Äußerungen auf die Eltern zu sein. So dass man, wenn man jetzt alle Einzelsituationen zusammenfasst, sagen kann, insbesondere für türkische Jugendliche in der Türkei bestätigt sich die Annahme, dass dort diese starke Stolzsozialisation sich auch im Alltag zeigt. Es gibt für die Frage der Leistungsmotivation, also die Psychologen im engeren Sinne wissen das, einer der führenden Figuren der Leistungsmotivationsforschung, McClelland, hat Studien durchgeführt in den 50er Jahren, wo er Texte der 20er, 30er Jahre daraufhin analysiert hat, Schulbücher, Gesetzestexte, Mythen, Erzählungen, wie weit wird dort Leistung thematisiert, um zu gucken, hat sich das quasi in der frühen Sozialisation, diese Thematisierung von Leistung, nach 20 Jahren auch ausgewirkt. Er hat so an Faktoren wie Bruttosozialprodukt, Energieverbrauch eines Landes und so weiter, so technische Entwicklung, versucht eine Korrelation herzustellen. Er hat es in seinen Daten gefunden, das heißt, dass in jenen Ländern, in denen in der Frühphase der Entwicklung Leistungsmotivation ein Thema ist, das sich sozusagen quasi nach 20, 30 Jahren auch in der Phase der Produktivität dieser Menschen im Alltag auch zeigt. Und in Analogie dazu könnten wir sagen, wenn sich sozusagen sehr früh schon so eine Stolzsozialisation schon in der Grundschule. Möglicherweise zeigt sich das auch quasi verspätet nach 20 Jahren, auch im Erwachsenenalter. Ein Stück weit können wir das für die Jugendlichen, türkischen Jugendlichen in der Türkei bestätigen. Und für die Migranten kann man eher sozusagen die Hypothese der Substitution bestätigen. Das heißt, dass sie viel stärker an der türkischen Gruppe, jetzt in der Türkei, teilhaben, als die emotionale Adaptation an Deutsche. So, Ausblick. Wir möchten aufbauend auf den Ergebnissen dieser Studien das auch einbinden in die Daten des sozioökonomischen Panels, wo sozusagen 18 Wellen und auch eine deutlich größere Stichprobe erfasst wird, um zu schauen, wie zeigt sich das auch im Längsschnitt und auch mit deutlich größeren Stichproben.
Sie hörten den Vortrag zwischen Berlin und Istanbul, der Stolz in seiner interkulturellen und intergenerationalen Dimension von Hacil Halil Uzlucan. Gehalten hat er ihn im Rahmen der Tagung Proudly Presenting Between Arrogance and Self-Respect im Einstein-Forum in Potsdam im vergangenen Monat. Morgen folgt ein weiterer Vortrag aus dieser Reihe. Der Autor Rolf Bernhard Essig spricht dann über Heldenstolz im Bereich der Jugendliteratur.